Sobald du geboren bist, hast du diesen Freistellungsauftrag von 1000 Euro. Sobald du aber verheiratet bist und das sonst nicht anders dem Finanzamt erklärst, wirst du dann mit deinem Ehepartner steuerlich zusammen veranlagt. Und dann werden aus 2 mal 1000 Euro von den beiden Personen, die dann heiraten, in Summe 2000 Euro, weil du dann eine zusammengeführte steuerliche Einheit bist.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv von Julian, warum die Cholitas in Bolivien viel zu kleine Melonenhüte tragen. Und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo Julian und hallo an alle lieben Zuhörer. Wir haben heute mal wieder ein Finanzthema für euch rausgesucht. Und zwar geht es um den guten alten Freistellungsauftrag. Wahrscheinlich wird der den einen oder anderen von euch schon ein Begriff sein, könnte ich mir gut vorstellen. Alle die, die sich schon irgendwie ein bisschen mit dem Thema Investieren beschäftigt haben, werden wahrscheinlich auch schon mal über diesen Begriff gestolpert sein. Wir haben aber jetzt gerade zum Ende des letzten Jahres die Erfahrung gemacht, dass da doch immer mal wieder vermehrt Anfragen kamen. Wie war das nochmal? Was ist gerade zu tun? Oder ist überhaupt sinnvoll, irgendwas zu tun? Und um vielleicht alle diejenigen nochmal abzuholen, die noch nicht ganz im Bilde sind, was ist eigentlich der Freistellungsauftrag? Was hat es damit auf sich? Wann ist er wie zu benutzen? Haben wir gedacht, machen wir eine Folge draus. So, Julian, ich würde dich bitten, lass uns mal ganz vorne bei den Basics starten. Der Freistellungsauftrag, was ist das überhaupt?
Eigentlich, wenn man weiß, was es ist, kann man es am Namen gut abmachen. Immer dann, wenn du in Deutschland in irgendeiner Art und Weise Geld verdienst, in Klammern auf, offiziell in Klammern zu, dann musst du es natürlich versteuern. Was auch total legitim ist, denn von den Steuern wird ja der große Freizeitpark Deutschland, so nenne ich es einfach mal, bezahlt. Also egal, ob jetzt die Politiker, die dann uns managen, Straßenbau, Schulen, Gesundheit, Polizei, whatever. Also das ganze Ding kostet natürlich viel Geld und dafür müssen wir auch alle einen Teil von unserem Geld abgeben. Und Einkünfte aus Geldanlagen, also Renditen, Gewinne, Dividenden, was auch immer, die sind auch zu versteuern mit der Kapitalertragssteuer bzw. Abgeltungssteuer, sind 25%. Und eigentlich müsste ich, wenn ich jetzt 1 Euro an Geldanlage verdient habe, 25 Cent an den Staat abführen. Es gibt aber ein positives Aber. Die ersten 1000 Euro im Jahr, die muss ich nicht abgeben. Beispiel, ich habe 5% Ertrag erzielt und 10.000 Euro angelegt, 5% sind dann 500 Euro, die muss ich dann überhaupt nicht versteuern. Also die 500 Euro, die gehören dann auch wirklich mir. Und damit ich jetzt dem Institut, wo das Geld liegt, einer Bank, einer Depotgesellschaft, wem auch immer, entsprechend sagen kann, bitte mein Geld bis zu folgendem Betrag nicht versteuern, also Gewinnbetrag nicht versteuern, erteile ich eben diesen Freistellungsauftrag. Warum ist das wichtig? Auf den ersten Blick würde man sagen, die können ja auch einfach bis die ersten 1000 Euro das nicht versteuern. Ja, aber die Gesellschaft, wo das Geld liegt, weiß ja nicht, ob du vielleicht bei einer anderen Gesellschaft auch noch Geld liegen hast. Und damit kannst du dann auf verschiedene Banken eben diesen Freistellungsauftrag aufteilen.
Okay, jetzt hast du mir eigentlich 2 Fragen schon vorweggenommen, aber nochmal kurz, um es hervorzuheben. Die Summe beträgt also 1000 Euro und das betrifft jede Person?
Ja und nein, genau. Also 1000 Euro pro Person, beziehungsweise noch konkreter, richtiger formuliert, pro steuerliche Einheit als Personengesellschaft. Bedeutet, sobald du geboren bist, hast du diesen Freistellungsauftrag von 1000 Euro. Sobald du aber verheiratet bist und das sonst nicht anders dem Finanzamt erklärst, wirst du dann mit deinem Ehepartner steuerlich zusammen veranlagt. Und dann werden aus 2 mal 1000 Euro von den beiden Personen, die dann heiraten, in Summe 2000 Euro, weil du dann eine zusammengeführte steuerliche Einheit bist. Bedeutet, ja. Erstens, wenn du deinen Freistellungsauftrag schon voll ausgeschöpft hast, aber noch mehr Gewinne zu versteuern hast und Kinder hast, könnte es auch sinnvoll sein, einen Teil des Geldes vielleicht irgendwie auf den Namen des Kindes laufen zu lassen, um da dann nochmal diese Freibeträge auszuschöpfen und wenn du verheiratet bist, genau zu überlegen, wie man denn diese 2000 Euro dann dementsprechend aufteilt.
Mhm. Ja gut, stimmt, auch nochmal ein guter Tipp. Und du hast gerade schon gesagt, es ist möglich, den Freistellungsauftrag auf verschiedene Institute dann zu verteilen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mehreren Gesellschaften jetzt ein Depot habe. Wie
Genau.
funktioniert das? Passiert das automatisch? Also sprich, wenn ich einmal einen Freistellungsauftrag hinterlegt habe, dann wird der irgendwie im Hinterrücks an alle Kapitalgesellschaften, bei denen ich ja irgendwelche Anlagen habe, übermittelt, oder muss ich das überall separat ausfüllen?
Bei jeder Gesellschaft, wo du deine Freistellung hinterlegen möchtest, also beauftragen möchtest, musst du es separat tun. Das geht mit einem Formular, es geht meistens aber auch im Online-Login-Bereich ganz easy. Und da solltest du auch wissen, bei welcher Gesellschaft du dann wie viel erteilt hast, denn es gibt da keine Logikprüfung. Wenn du bei Gesellschaft A 600 Euro Freistellungsauftrag hinterlegst und bei Gesellschaft B auch nochmal 600, hast du in Summe 1200 erteilt. Was nicht richtig ist, aber erst dann zu einem Problem wird, wenn die Gesellschaften dann auch wirklich diese 600 Euro komplett ausschöpfen. Also wenn du bei der einen Gesellschaft dann 100 und bei der anderen 200 Euro an Kapitalertrag dann nur hattest, ist das nicht so weiter wild. Aber wenn die voll ausgeschöpft werden, dann ist es offiziell Steuerhinterziehung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und verantwortlich dafür bist wirklich nur du. Also es gibt jetzt kein Warnfeld bei Gesellschaft B, wenn du da zu viel eingibst, dass bei Gesellschaft A schon mehr erteilt worden ist. Also wirklich ganz wichtig, deine Aufgabe. Oder, also das ist sowieso immer mein Tipp, nicht bei 50 verschiedenen Gesellschaften jeweils 5 Euro irgendwo liegen zu haben, sondern dass du den Großteil deines Vermögens oder fast alles bei einer Depotgesellschaft liegen hast. Und dann wirst du da ja auch sehr schnell diese 1000 Euro überschreiten und dann einfach unabhängig davon, ob woanders noch ein bisschen Geld liegt, das bei dieser Gesellschaft voll hinterlegen, hast du da keinen Stress mit. Also wahrscheinlich wirst du ich nenne es jetzt mal Zentraltresor haben, also eine depotführende Stelle, wo ein Großteil deines Vermögens liegt. Und wenn du da einfach dann die 1000 Euro hinterlegst, dann hast du halt eben nicht diesen Stress, das bei anderen Gesellschaften auszurechnen, wie viel brauche ich da und habe ich jetzt zu viel oder zu wenig erteilt.
Ja, klar. Das ist durchaus ein guter Tipp. Weil ich glaube, da verliert man ganz, ganz schnell den Überblick, auf jeden Fall.
Und vielleicht, wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie erteile ich das jetzt, wenn du einen Ansprechpartner bei der Gesellschaft hast, kannst du dem auch einfach sagen, hey, ich möchte gerne bei dir 1000 Euro. Oder wenn du verheiratet bist, 2000 oder meinetwegen auch 1500 hinterlegen, kümmere dich drum. Der wird dann wahrscheinlich noch einmal sagen: Okay, ich brauche noch deine Steueridentifikationsnummer. Das ist die Nummer, mit der du bei der Finanzverwaltung steuerlich geführt wirst. Die bekommst du direkt auch mit der Geburt, weil du mit der Geburt auch steuerpflichtig bist, weil du ja potenziell auch Einnahmen haben kannst. Und dann läuft das.
Und wie lange gilt so ein Freistellungsauftrag?
Der gilt
Also,
genau.
wenn ich einmal für mein Leben.
Ja und nein. Der gilt genau so lange, bis du ihn änderst oder der Staat es ändert. Und vor einiger Zeit zum Beispiel wurde der Freistellungsauftrag, der jetzt 1000 Euro ist, von 801 Euro auf dieses Niveau von 1000 Euro verändert. Wenn so eine Veränderung kommt, machen das als Service die geldverwaltenden Stellen in der Regel so, dass die es einfach dann prozentual für dich anpassen. Also wenn du zum Beispiel vorher 100% erteilt hattest bei den 801 Euro, haben sie es automatisch auf 1000 bei dir für dich angepasst. Also bei den serviceorientierten Gesellschaften hattest du genau die Hälfte, also 450 Cent erteilt, haben die dann zum Beispiel das jetzt auf 500 angepasst. Also genau im richtigen Verhältnis zueinander. Und du kannst das, wenn du willst, jeden Tag ändern. Auch unterjährig ist eher aber ein Thema, mit dem du dich jetzt am Anfang des Jahres beschäftigen darfst, um das dann vernünftig zu planen. Warum? Denn wenn du jetzt bei einer Gesellschaft 500 Euro erteilt hast und diese 500 Euro sind im Juli ausgeschöpft, auch bei der Gesellschaft, dann kannst du es dort nicht wieder auf 300 Euro reduzieren, weil das ja schon genutzt worden ist. Deswegen ist es einfacher, einmal im Jahr sich darüber Gedanken zu machen. Und solltest du bei deiner Kapitalaufstellung oder deiner Anlageverteilung nichts groß geändert haben, ist es eigentlich nichts, mit dem du dich jedes Jahr neu beschäftigen musst. Es sei denn natürlich, es gibt da von Seiten der Regierung Änderungen.
Ja, Gut, das war aber tatsächlich nicht so richtig meine Frage, aber trotzdem good to know. Aber ich glaube, ich habe es falsch formuliert, sondern ich meinte eher, diese 1000 Euro, die ich frei zur Verfügung habe, ohne dass ich was versteuern muss, gilt das einmal für mein Leben oder kann ich das, habe ich jedes Jahr wieder 1000 Euro frei?
Danke für die nochmal erneute Erklärung. Sorry, das habe ich falsch verstanden. Das gilt pro Steuerjahr. Das heißt, diese 1000 Euro hast du jedes Jahr wieder frei und die, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Jahr nur 200 Euro zu versteuern hattest, ist es leider nicht so, dass du die 800 Euro ins nächste Jahr überträgst, sondern im nächsten Jahr sind wieder nur 1000 Euro für dich als Freibetrag verfügbar.
Okay, das ist schade. Muss ich den Freistellungsauftrag jedes Jahr am Anfang des Jahres, des Steuerjahres, wieder neu aktivieren? Oder ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, der gilt so lange, bis du ihn abänderst oder beendest. Also damit ist die Frage wahrscheinlich beantwortet, oder?
Korrekt, genau. Also Gott sei Dank gilt das so lange, bis du es änderst. Das musst du nicht jedes Jahr wieder neu erteilen.
Okay. Und was ist, wenn ich vergessen habe, mir einen Freistellungsauftrag zu erstellen? Das sind ja wahrscheinlich insbesondere die, die neu im Investment-Game sind, die davon vielleicht auch noch, doch noch gar nichts gehört haben.
Ja, vielleicht vorweg, wenn du den nicht erteilt hast, dann wird einfach zu viel Steuer abgeführt. Und meine Vermutung ist, dass ziemlich viele Menschen in Deutschland auch zu viel Steuern zahlen. Einmal natürlich über diesen
Stimmt.
Freistellungsauftrag, der nicht erteilt ist, aber auch an anderer Stelle, Einkommensteuer oder andere Dinge. Denn also auf einem meiner Steuercoaching-Seminare, an dem ich mal teilgenommen habe, wurde mal so salopp gesagt, Steuer und explizit Einkommensteuer ist eher eigentlich eine Dummen- oder eine Nicht-Kümmern-Steuer. Also und je mehr du verdienst, sprich je mehr du dann auch zu versteuern hast, desto sensibler wirst du natürlich auch für das Thema. Und deswegen ist es auch eher ein Thema, dass wahrscheinlich eher untere und mittlere Einkommen prozentual mehr Steuern zahlen als nötig, weil es da nicht so in Anführungszeichen gemerkt wird, wenn du mal 1000 Euro zu viel an Steuern zahlst, aber wenn du mal 1 Million zu viel in einem Jahr zahlst, dann bist du da schon sehr sensibel und achtest genau darauf, welche Möglichkeiten es gibt. Legal auch dementsprechend weniger Steuern zahlen zu müssen. Und wenn du jetzt merkst, dass du den Freistellungsauftrag gar nicht ausnutzt oder an falscher Stelle erteilt hast, dann hast du immer noch die Möglichkeit, über die Steuererklärung das hinterher wieder zu bereinigen, nenne ich es jetzt mal. Ist allerdings viel mehr Aufwand und kann man auch nicht unlimitiert für 30 Jahre rückwirkend machen. Ich meine, es sind so 2, 3 Jahre, da geht das noch, nur um das nochmal zu korrigieren. Dann ist aber auch Schluss und dann sagt die Finanzverwaltung, nee, die Besteuerung vom Kalenderjahr 2000, das machen wir jetzt nicht nochmal wieder für dich auf und dann ist einfach schade. Also so oder so, auch wenn du es hinterher nochmal korrigieren kannst, ist ganz klar mein Tipp, dass sich einmal ganz kurz Gedanken zu machen, das einmal vernünftig zu erteilen, dann musst du dich auch erstmal wieder nicht kümmern und schöpfst dann alles aus, was du an Möglichkeiten hast, wo du Steuern sparen kannst. Also ist jetzt ja
Ja, das ist halt
keine
so Routine. Und dann ist es halt auch
Raketenwissenschaft.
abgehakt, auch im Kopf, ne? Also
Genau,
das ist ja auch nicht verkehrt.
und im Zweifelsfall, wenn man das gar nicht jetzt so komplett durchdringt oder sich keinen Bock hat, mehr zu kümmern, wenn du einen Ansprechpartner hast, der dich in Finanzfragen betreut, dann weiß der ja auch, wo du welches Geld liegen hast und dem sagst du einfach, hier, mach mir einen Plan, wie das vernünftig muss und kümmere dich. Also genau dafür hast du den ja da, für solche strategischen Fragen, damit du dich um sowas nicht kümmern musst. Und normalerweise wird der das auch schon bei dem Start der Anlagen für dich mit berücksichtigt haben. Also die Aufgabe von einer betreuenden Person ist ja vor allen Dingen, sich um Dinge zu kümmern, von denen du noch nicht mal weißt, dass es die gibt, aber dass sie sich darum kümmern, dass das Kümmern lohnt. Also du kannst dich ja nur um die Dinge kümmern, von denen du auch weißt. Und da gibt es ja ganz viele Dinge, warum es ganz sinnvoll sein könnte, einen Betreuer zu haben, wie in allen anderen Lebensbereichen ja auch. Also ein Kfz-Meister, der kennt sich ja auch mit dem Auto besser aus als ich und weiß, worauf ich zu achten habe und macht das halt einfach bei dem nächsten Service. Und ich muss dem das nicht alles sagen.
Ja, das ist ja immer wieder das Gleiche. Was würdest du denn sagen, wie ist der Freistellungsauftrag und ja, das ganze Thema Kapitalertragssteuer zu anderen Steuerarten einzuordnen?
Da gibt es ein, ich würde sagen, ein weinendes Herz und ein lachendes Herz in mir drin. Mit welchem magst du starten? Oder welches magst du zuerst hören?
Ich möchte erst das Weinende hören.
Das Weinende sagt, oh wie doof. Es gibt, wenn ich das mich richtig erinnere, in Deutschland 7 verschiedene Einkommensarten. Also Arten, wie du Geld verdienen kannst. Und logischerweise sind die alle zu versteuern. Was meine ich damit? Also es gibt zum Beispiel Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Klassisch, wenn du angestellt bist. Dann gibt es Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit. Entsprechend logisch, wenn du dein Business betreibst. Dann aus Gewerbebetrieb, aus Vermietung, Verpachtung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter und so fort. Und eine dieser Einkommensarten sind halt auch dann die Kapitalerträge. Sprich, wenn nicht du arbeitest, sondern Geld für dich arbeitet. Was ich persönlich schon mal als ziemlich clever erachte, ist ja schon ziemlich cool. Geld kann man, wenn es angelegt ist, einfach als Maschine sehen. Und solange es da liegt, produziert es für mich einfach neues, kleines Geld. Ziemlich cool. Deswegen sollte man nicht alles Geld ausgeben, sondern einen Teil auch mindestens für sich arbeiten lassen. Und je mehr du für dich arbeiten lässt, desto weniger musst du arbeiten. Also das ist ja nichts Neues, haben wir schon ganz oft in Folgen darüber gesprochen, dieses Konzept. Und warum das weinende Herz? Für alle anderen Einkommensarten hast du einen jährlichen Freibetrag, ich runde das mal, von ungefähr 10.000 Euro. Wir haben hier jetzt gerade schon gelernt, für Kapitalerträge aber nur 1.000 Euro, also nur ein Zehntel. Eigentlich wäre es fair, wenn du hier auch 10.000 Euro pro Person im Jahr frei hättest. Ist aber nicht so. Und man muss dazu auch sagen, einen inflationären Ausgleich alle paar Jahre, dass du inflationär betrachtet immer den gleichen Freibetrag hast, die gibt's hier auch nicht. Also es ist was ganz Besonderes gewesen, dass es einmal diesen Sprung gab von 801 auf 1.000 Euro vor kurzem, was wir gerade schon gehört haben. Davor war es aber so, dass der Freistellungsauftrag sogar mal deutlich reduziert wurde. Und schön wäre es ja, wenn man zumindest, also wir haben jetzt hier diesen Freistellungsauftrag, ich glaube, jetzt seit 2 Jahren bei 1.000 Euro. Über 2 Jahre hatten wir eine Inflation, ich würde mal sagen ungefähr 6-7%. Er müsste jetzt ja eigentlich inflationsbereinigt dann jetzt schon bei 1.060 stehen. Tut er aber nicht. Das ist jetzt wieder ein anderes großes Thema, auf das ich gar nicht aufmachen will, aber zum Beispiel für diejenigen, die ein Auto, privates Auto auch manchmal steuerlich ansetzen, da gilt ja pauschal pro Kilometer 30 Cent und das, seitdem ich mich erinnern kann, also schon wahrscheinlich über 20 Jahre und da kann man auch nicht gerade von Inflationsausgleich dann sprechen. Also real hast du
aber dann ist doch toll, frei. Dass der Habeck jetzt gerne noch Sozialabgaben auf die Erträge gerne hätte.
Super. Ja, also grundsätzlich lässt sich natürlich ein Staat immer etwas einfallen, wie er weiter seine steigenden Kosten decken kann. Ne? Ja. Ich glaube, deswegen ist auch umso wichtiger, zumindest zu wissen, wo man auch Abgaben nicht bezahlen muss, aber sie zahlt, wenn man sich nicht kümmert. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Teil Arbeit. Also, keine Ahnung, du bist jetzt medizinische Fachangestellte, dann ist es nicht nur finanziell gesehen Arbeit, jeden Morgen in der Zahnarztpraxis zu sein und in den einen oder anderen Mund zu gucken, sondern sich auch mit steuerlichen Themen zu beschäftigen, sorgt auch dafür, dass du netto mehr im Portemonnaie hast. Und manchmal hat das sogar einen größeren Hebel, als eine Stunde Überstunde zu machen, tatsächlich. Also gibt auch einen schönen Spruch. Manchmal kann es sinnvoller sein, eine Stunde über Geld nachzudenken, als den ganzen Tag zu arbeiten. Gilt für Investitionen, genauso für natürlich den steuerlichen Rahmen.
Hast du eine persönliche Meinung oder Kritik zum Freistellungsauftrag? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ist das alles oder gibt es da noch mehr?
Habe ich, aber lass uns doch vielleicht noch ganz kurz zu dem lachenden Herzen gehen. Ich glaube, das haben wir nämlich jetzt gerade übersprungen.
Vergessen.
Das lachende Herz, mein Herz lacht deswegen, weil bei allen anderen Einkommensarten, die wir eben aufgeführt haben, hast du einen persönlichen Einkommensteuersatz und relativ schnell ist der in der Spitze bei 42% oder wenn du Geld verdienst, richtig Geld verdienst, sogar 45%. Das heißt, gerundet, die Hälfte von dem, was du verdienst, geht nur an Steuern an den Staat. Und bei Kapitalerträgen ist das tatsächlich nur die Hälfte, also 25% ist die Kapitalertragssteuer bzw. die Abgeltungssteuer. Also das, was du an Steuer auf deine Kapitalerträge zahlst. Und damit ist das nur die Hälfte. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, alle anderen Einkommensarten explizit Einkommen aus selbstständiger und nicht selbstständiger Tätigkeit, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, also da bist du ja wirklich am Arbeiten. Da investierst du deine Lebenszeit und darfst dann das, was du verdienst, doppelt so stark versteuern, wie wenn du Geld anlegst. Da musst du ja gar nichts für tun. Also während dein Geld für dich arbeitet, kannst du in der Sonne liegen oder meinetwegen auch eine Weltreise machen oder was auch immer. Und die Gewinne, die dann daraus entstehen, die musst du nur halb versteuern. Also es ist eigentlich unlogisch. Und deswegen ein riesengroßes lachendes Herz. Ich möchte möglichst einen großen Anteil von meinem zu versteuernden Einkommen deswegen aus Kapitalerträgen haben und weniger aus meinem, also natürlich auch gerne viel aus meinem Business, aus selbstständiger Tätigkeit und aus Gewerbebetrieb. Aber dafür muss ich halt arbeiten. Und dieses Verhältnis, ich muss nicht arbeiten und dann auf die Gewinne nur die Hälfte der Steuern zahlen, das finde ich schon ziemlich cool. Deswegen ist das sogar ein fettlachendes Herz.
Ich verstehe, okay.
Okay, jetzt nochmal zu der anderen Frage, die du gerade hattest.
Genau.
Magst du die nochmal?
Ach, soll ich sie dir nochmal sagen?
Okay. Ja, ich habe sie nämlich schon wieder.
Was habe ich dich denn gefragt?
Ich glaube, irgendwas mit persönlicher Kritik.
Ach so, ob du eine persönliche Meinung, ja. Ob du eine persönliche Meinung oder Kritik am Freistellungsauftrag hast.
Ja, das habe ich, glaube ich, eben schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Also erstens finde ich den persönlich nicht so besonders hoch. Ich sehe auch keinen Inflationsausgleich regelmäßig. Und ich will es gar nicht aussprechen, aber ich sehe natürlich auch immer die Gefahr, dass dieses Ungleichgewicht, Kapitalerträge sind nur halb zu versteuern, falsch formuliert, nur halb so hoch zu versteuern wie andere Einkommensarten, irgendein Finanzminister irgendwann das mal merkt und sagt, oh, da gibt es ja auch noch Geld abzugreifen, das ändert. Und das wäre halt tragisch, denn es gab auch Zeiten, da waren Investitionen in die Börse, in Aktien, Aktienfonds und Co., sogar wenn du die länger als ein Jahr gehalten hast, komplett steuerfrei. Das waren noch richtig coole Zeiten. Ah. Ähnlich zum Beispiel auch, wenn du Immobilien verkaufst, wenn du sie selbst genutzt hast 2 Jahre lang oder wenn du sie vermietet hast 10 Jahre lang, dann ist es auch steuerfrei. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch irgendwann mal zugemacht wird. Weil da du sogar komplett steuerfrei diese Veräußerung, wenn du sie mit Gewinn tätigst, vornehmen kannst. Und jetzt ist vielleicht noch eine berechtigte Frage. Ja, wie schaut denn das dann aus? Kann ich mich irgendwie davor schützen? Alles Geld, was klassisch in Depots liegt, also da, wo es eigentlich liegen sollte. Natürlich gilt das auch für Sparbuch, Tagesgeld, Bausparvertrag, also ein Quatsch, den man besser nicht haben sollte und einem die Bank nur verkauft, wenn man sich selber mit dem Thema nicht beschäftigt und dann einfach abgezogen wird. Also so unterinflationäre Anlagen. Für die gilt das genauso wie für gute Anlagen in Depots, Investments, Vermögensverwalter und Co. Also alles das Geld, was keinen richtigen Vertragsrahmen in dem Sinne hat, unterliegt der Besteuerung, so wie sie bei Veräußerung rechtlich geregelt ist. Heißt, du legst heute Geld an und gehst davon aus, wenn ich es in 10 Jahren oder meinetwegen in 30 Jahren, wenn ich dann richtig fettige Gewinne gemacht habe, rausnehme, dass das auch mit den 25% versteuert wird. So ist es aber nicht. Wenn sich im Laufe der Zeit die Besteuerung verändert haben sollte, dann wird es so versteuert, wie halt dann die Gesetzgebung ist, steuerlich gesehen. Und das kann bedeuten, dass das natürlich dann zum Beispiel auch auf dieses andere Versteuerungsniveau, wie zum Beispiel bei der Einkommensteuer, angehoben wurde. Und wenn jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, kommt natürlich dann die Frage, okay, kann ich mich irgendwie davor schützen? Nein, bei ganz klassischer Geldanlage geht das nicht. Also es ist dann einfach so. Dann müsstest du einen Vertrag machen, der eine Besteuerung, einen Besteuerungsrahmen schon sichert. Das geht auch. Ist etwas komplexer, aber geht da natürlich auf deinen individuellen Ansprechpartner zu, wenn dir das explizit wichtig ist, zu wissen, okay, ich möchte heute Geld anlegen oder einen Sparplan starten, wo ich ganz 100% sicher gehen kann, heute schon zu wissen, wie die Besteuerung am Ende sein wird. Genau mit dieser Anforderung auf den Ansprechpartner zugehen und dann kann dir der auch Tipps geben, wie du das sicherst, wenn es ein guter Ansprechpartner ist. Aber trotzdem natürlich darauf achten, dass die Anlage in diesem Vertrag das primär Wichtige ist, was das Kriterium ist, was du angehst und dann erst im zweiten Schritt die Besteuerung. Also es gibt auch viele Verträge, die haben nur ihre Daseinsberechtigung in dem Marketing ja besteuerungsattraktiv, Und dann kommt aber an Performance, also an Rendite nichts mehr rum. Also das ist trotzdem Kriterium Nummer eins. Und dann kann man es auch noch steueroptimiert angehen.
Dann noch eine letzte Frage zum Abschluss, die jetzt, glaube ich, gerade ganz gut aufgreift, was du jetzt als letztes gesagt hast. Du hast gesagt, der ist nicht hoch genug eigentlich und nicht inflationsbereinigt und vielleicht wird er irgendwann auch nochmal noch deutlich höher besteuert. Siehst du eine Tendenz und wenn ja, welche?
Tendenz ist super schwierig, weil natürlich jede Regierung, die immer wieder neu gewählt wird, neue Programme und Ziele haben kann. Und man weiß ja überhaupt gar nicht, wer in 10 Jahren in der gesetzgebenden Gewalt ist, um steuerliche Dinge regeln zu können. Deswegen würde ich da einfach sagen, immer so eine gewisse Mindestsensibilität zu haben für solche Dinge. Also wenn sich sowas ändert oder anbahnt zu ändern, dann geht es meistens auch durch die Medien. Natürlich ist dann nicht immer jeder sensibel, aufmerksam, genau für solche Themen dann zu schauen, aber auch da zweifelsfrei ist dein Ansprechpartner und der informiert dich dann, wenn es Handlungsbedarf gibt oder berücksichtigt das automatisch für dich.
Gut, dann lass uns das Fachliche für heute abschließen und ich kann mich noch an unsere Anmoderation erinnern. Da ging es um Melonenhüte, um Bolivien und die Hüte sind zu klein. Erzähl mal.
Korrekt, genau. In Bolivien, wie in vielen anderen südamerikanischen Ländern, gibt es viele indigene Völker. Und die indigenen Ureinwohner Boliviens, speziell die weiblichen, die werden Cholitas genannt, sind recht kleine, recht kräftig gebaute Frauen, so würde ich es mal formulieren, ganz liebe Menschen. Und die haben ihre eigene Kultur in dem, wie sie sich kleiden, zum Beispiel mit sehr ausladenden Röcken, bunte Oberteile, solche Dinge. Und sie tragen auch immer eine kleine schwarze Melone. Und jetzt kann man sich fragen, okay, wie kommen eigentlich Melonen nach Bolivien als, wie nennt man das nochmal, fehlt gerade das Wort, wenn jemand einen traditionellen Dress hat. Wie heißt das? Fällt dir scheinbar gerade auch nicht ein. Wer gerade weiß, was ich meine, kann es ja mal in die Kommentare schreiben oder uns mal eine E-Mail schreiben oder auf Insta auf financial.health.podcast uns schreiben, da sind wir ganz happy. Ja, mir fehlt das Wort gerade tatsächlich. Also auf jeden Fall dieser traditionelle Dress ist geprägt, dass die Cholitas, diese bolivianischen Frauen, auch immer eine kleine schwarze Melone tragen. Und woher kommt das? Ein findiger Geschäftsmann hat tausende von Hüten nach Südamerika exportiert, als sie in Europa, speziell glaube ich war das in Frankreich, Mode wurden, in der Hoffnung, das Geschäft seines Lebens zu machen. Und hat sie dann dementsprechend rüber verschifft, schon viele Jahrzehnte her, logischerweise, als sie in Europa in Mode waren. Und hat dann festgestellt, okay, den Männern passen sie gar nicht, überhaupt nicht, weil die viel zu klein sind, selbst den Frauen sind sie viel zu klein. Er hat dann aber einfach, weil es waren Zeiten, da gab es weder Live-Fernsehen noch Social Media noch ähnliches, erzählt, ja, diese kleinen Hüte, das sind der letzte Schrei jetzt in Europa, das trägt man so. Und so das den Frauen schmackhaft gemacht und daraus tatsächlich eine eigene Mode gestaltet. Und seitdem tragen die Cholitas, die bolivianischen Frauen, diese Hüte, total lustig. Also wenn du das erste Mal siehst, kann man vielleicht auch mal googeln danach. Das sieht schon ein bisschen interessant aus, aber es hat sich so eingepegelt und lustig auch. Du kannst die auch einfach so vom Kopf runterboxen oder runterschnipsen. Oder wenn eine Windböe kommt, haut das die auch sofort darunter. Es ist wirklich total lustig. Es ist so ein bisschen, also aus der Sicht eines Europäers, würde man fast ein bisschen als Karikatur sehen. Aber es ist wirklich etwas, worauf die sehr stolz sind. Und du kannst in den Läden auch diese Hüte überall kaufen. Also total weird, aber man sieht mal wieder, was letztendlich Marketing, Promotion für einen Einfluss hat auf Menschen. Und ja, wir sind halt einfach keine rationalen Menschen. Sonst gäbe es auch keine Börsenkurse. Auch deswegen schwanken die ja, weil Menschen einfach emotional sind und beeinflussbar. Und einfach eine lustige Story, oder?
Ist ja wirklich mega witzig. Vor allem so ein nicht passender Hut ist ja auch super unbequem. Also bringt ja wirklich gar keinen Vorteil. Aber gut, ist jetzt deren Style.
Ja, gut, man kann sie jetzt darüber streiten. Ich frage dich jetzt mal als Frau, High Heels, sind die wirklich bequem, wenn man die lange trägt?
Ja, nee,
also ich glaube, die Diskussion ist schwierig aufzumachen. Wenn es danach geht, würden wahrscheinlich alle mit Outdoor-Hosen und Kuschelpullis draußen rumlaufen. Wir sind halt auch Menschen, die gerne in irgendeiner Art und Weise Eindruck auf andere hinterlassen und den einen oder anderen Nachteil oder Schmerz dann auf uns einfach aufnehmen. So, ne? Das ist einfach nice to know und trotzdem kann man sich selber davon nicht befreien. Also ich rasiere mich ja auch jeden Tag und wenn es nach Bequemlichkeit gehen würde, würde ich es auch nicht tun. So, ne? Also man kann ja auch einfach mit Wikingerbart durch die Gegend laufen, aber es ist einfach die Frage, wie wollen wir auf andere wirken oder wie glauben wir müssen, wie wir uns dressen müssen, um den Eindruck zu erzielen, den wir hinterlassen wollen. Aber das sind andere Themen, das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge.
Ja, meinst du als Wort hier, was du gerade gesucht hast, noch irgendwie, weiß nicht, Gewand oder Tracht oder sowas?
Tracht,
oder?
Mensch, Tracht, da ist Tracht, es. Tracht, genau. Okay. Aber ihr dürft uns natürlich das trotzdem nochmal auf den Kontaktwegen, die ihr auch gerne immer nutzt, nochmal schreiben oder falls ihr andere Gedanken habt. Ja,
ja klar, schreibt uns da einfach nochmal Tracht.
Wir sind übrigens, also gute Idee. Wir sind auf jeden Fall immer happy von euch zu hören mit Wünschen und Vorschlägen für eine Folge. Tatsächlich ist diese Folge ja auch so entstanden, dass einer von euch nochmal explizit sich gemeldet hat, hey, könnt ihr nochmal ganz kurz die Basics vom Freistellungsauftrag erteilen? Und ja, das machen wir immer gerne damit. Und damit lieben Gruß an denjenigen, der sich das hier gewünscht hat. Du weißt Bescheid. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diese Folge.
Jawohl, dann bleibt uns nur noch zu sagen, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Bis dahin.